Martha mochte den Aperitif. Er leuchtete so rot wie die Sonne, kurz bevor sie hinter den Grat tauchte. Martha stellte sich mit dem Tablett auf die Zehenspitzen und drehte sich hin und her, um zu sehen, wie das Licht sich in den Gläsern brach. Einmal hatte Clara ihr etwas gezeigt. Clara hatte 2 Tropfen Blut hineinfallen lassen, da war er noch röter geworden. Martha war erschrocken, aber sie hatte jedes Mal daran denken müssen, wenn sie den Aperitif reichte. Und irgendwann hatte es sie im Bauch gekitzelt. Sie hatte die Hand gehoben, sich umgesehen, rasch mit einem Messer die Haut geritzt und den Daumen über das Glas gehalten. Die Sonne versank blutrot. Der Grat teilte die Welt. Hier wurde es dunkel und jenseits des Grats, dort war es hell. Es war ganz einfach. Der Grat schien wie mit dem Messer geschnitten, feuerrot eine Linie, die rasch verblasste und bald nicht mehr sichtbar war, geschluckt vom schwarzen Himmel. Der Himmel überspannte Berge und Täler und Flüsse. Verstreut an den Hängen waren Hütten und Zäune, aber das war nichts, das wusste Martha. Eine Lawine, ein Sturm und sie wären weg, überdeckt, begraben unter diesem Himmel. Martha fühlte die Bitterkeit im Hals hochsteigen, Nüsse zu kauen, das half. Sie hatte den Vorrat eines Eichhörnchens gefunden und in die Taschen gesteckt. »Die Gäste sind da!« Alois rief es und Martha eilte hinaus, die Gepäckstücke festzurren und den Karren an der Deichsel herauf zu allem ziehen. Die Gäste betraten die Hütte mit den Stockbetten, sie strichen sich den Schweiß von der Stirn und bewunderten die Aussicht. Martha brachte das Tablett und alle hoben das Glas. »Siehst halt noch am anständigsten aus«, hatte Alois gesagt, aber Martha zitterte und lief weg, sobald die Gläser geleert waren. Sie hockte sich hinter den Stall und rieb mit der flachen Hand am Holz, um sich zu beruhigen. Clara hatte vor 2 Monaten weg müssen, von einem Tag auf den anderen, für sie war dann Seppi gekommen. »Mit der Seppi geht's eigentlich auch nett«, sagte der Alois und rieb sich den Kopf, »aber die brauchen wir. Wie die mit den Ziegen geht, das kann kein anderer.« Mit den Ziegen sprang Seppi von Stein zu Stein, als wäre sie selbst eine Ziege, dabei lief sie barfuß und hatte keine Angst vor den Felsspalten. Jeden Abend, bevor sie einschlief, kratzte Martha mit dem Fingernagel am Balken. Die Holzfasern sammelten sich unter ihrem Nagel. Der Nagel wurde immer dunkler, der Druck immer stärker und es schauderte sie. Wenn sich ein Splitter unter den Nagel schob, riss sie heftiger, dann setzte der Schmerz ein und Martha schloss wohlig die Augen. Morgens steckte ihr die Kälte in den Gliedern. Sie wollte Ausschau halten nach der Sonne, die sich mit der Dämmerung ankündigte, und zusehen, wie sie stieg. Doch Alois stieß sie in den Rücken. »Nun glotz nicht so blöd und geh zu den Viechern.« Martha ging Gysi zur Hand, die Ziegen melken, aber Gysi sprach nicht mit ihr. Gysi molk die Ziegen wie ein Uhrwerk und Martha wollte es machen wie sie, aber so wie Gysi, so konnte sie das nicht, so unermüdlich und ohne Schmerz. Martha suchte und fand den Schmerz und er half ihr. Als sie einmal gehört hatte, wie das Gebirge entstanden sei, dass es gepresst worden sei, dass die Berge nur Falten seien von der Erdkruste, da dachte sie, dass so ihr Schmerz aussehe, aufgetürmt und gefaltet und mit unerreichbaren Gipfeln. Alois arbeitete wie ein Besessener. Er reparierte die Hütten und Zäune und schlug Holz hinter dem Stall. Das Echo der Schläge hallte durchs Tal wie die Hiebe eines Riesen voll dunkler Ahnung und Drohung. Einmal sah Martha, wie ein Gast zu ihm schlenderte, die Hände in den Hosentaschen. Alois ließ die Axt sinken und deutete über das Tal, aber seine Miene blieb versteinert. Der Kopf des Gastes nickte lebhaft. Dass sie nichts bemerkten, keiner von ihnen, Martha verstand es nicht. Ein bisschen kauzig, das waren sie hier schon immer, hatte sie einen der Gäste sagen hören, wenn der gewusst hätte. Der Besucher ging zurück zur Hütte, Alois Axt krachte auf den Hackklotz, das Scheit zerbarst, die Teile flogen auseinander. Sie waren wie unsichtbar, das war die Regel, und sie funktionierte. Dabei hätte man alles sehen können und hören. Martha wünschte sich manchmal taube Ohren. Gysi schrie nachts und redete wirr im Schlaf. Am Tag wusste sie von nichts und sagte kein Wort, als ob sie nicht sprechen könnte. Sie sah auch niemanden an. »Lasst sie halt in Ruhe«, sagte Alois. Gysi schulterte die Milchkanne, als ob nichts wäre, und rührte den Käse im Kessel stundenlang. Sie zog die Käseharfe hindurch und schöpfte ab und formte die Laibe. Und Martha starrte auf ihre sehnigen Unterarme mit den rötlichen Härchen und dachte, dass sie es gerne können würde wie sie, so kraftvoll und unbeirrt. Während Gysi käste, brachte Seppi morgens die Ziegen auf die oberen Wiesen und kehrte abends mit ihnen zurück. Wenn die Ziegen besonders laut meckerten, fluchte die Seppi. Manchmal hob sie ihren Rock, das mochte sie, und es kam vor, dass sie nichts darunter trug. Seppi hatte kräftige Waden und manche Gäste schauten auf die Waden der Seppi. Mit denselben Fingern, mit denen Seppi abends die Ziegen molk, grub sie hernach in der Erde und stopfte sich Tonbröckchen in den Mund. Regelmäßig kamen die Gäste in den Ziegenstall und verlangten nach einem Eimer. Dabei wussten sie gar nicht, wie es ging, das Melken. Seppi war ungeduldig. »Der Schemel ist zerbrochen, musst halt knien«, sagte sie barsch. Vor Martha spuckte sie aus. »Kannst nix drauf geben auf die Gäste.« Einmal war einer da, der schaute durch seine Brille und berührte das Euter der Ziege nur sanft. »Die Ziegen muss man anfassen wie eine Frau. Wenn man sie so anfasst wie du, erreicht man nichts«, fuhr Seppi ihn an. Martha wollte dem Gast helfen. Sie mochte seinen Blick, der macht ihren Bauch weich und seine hellen Hände. Sie drückte die Zitzen der Ziege und strich sie aus, die Milch strölte in einem dünnen Strahl in den Eimer. »Mach's einmal selbst«, sagte sie. Unter den langen Fingern des Mannes tröpfelte es und die Ziege meckerte. Martha traute sich zu lächeln. »Kommst halt morgen wieder.« Als der Mann weg war, zitterte sie am ganzen Körper. Sie rieb den Arm an der Stallwand, bis er rote Striemen hatte. Blutstropfen traten heraus und erst dann wurde sie ruhig. Sie zog den Ärmel ihrer Wolljacke über den Arm und griff nach dem nächsten Euter. Wenn die Gäste in ihrer Hütte waren abends, schaute Martha manchmal durchs Fenster. Einer rührte im Topf, ein anderer deckte den schiefen Tisch und legte die verbogenen Löffel neben die Schüsseln, von denen die Glasur abgeplatzt war. Sie taten, als wäre das alles normal. Sie taten sogar so, als wollten sie es nicht anders haben. Martha sah, wie freundlich sie miteinander redeten und verstand nicht, warum sie nicht dort geblieben waren, wo sie herkamen. Bei Martha, Seppi und Gysi war das anders. Sie hatten keine Wahl. »Ihr kriegt zu fressen und seid ruhig. Ihr arbeitet hier, verstanden?« hatte Alois gesagt und auf den Stall gezeigt. »Die Gäste, die kümmern euch nicht. Die dürfen zuschauen und ein bisschen mitmachen.« Er hatte sie alle angesehen, der Reihe nach, und Martha hatte den Kopf gesenkt. »Wie lange das gut gehen würde?« fragte sie sich. Sie dachte, »irgendwann müssen wir hier weg, dann geht's den Bach runter. Das passt nicht zusammen, wir und die.« Einmal war einer da, der hätte fast was gemerkt. Der schüttelte den Kopf, wenn er sie ansah. Seine Augen wurden zu schmalen Schlitzen. Er sah genau hin. Aber dann wurde er blass und erbrach sich. Als er den Berg hinabstieg, Martha trug sein Gepäck, warf er ihr einen letzten Blick zu, vorwurfsvoll und gekränkt. Abends zeigte Heinrich ihr die Beeren vom Seidelbast und grinste verschlagen. Martha wusste, was man mit dem Seidelbast tun konnte, aber sie konnte nicht darüber nachdenken, warum der Heinrich es getan hatte.